ARD.
Ich bin Mario Neumann und in diesem Bremen 2 Podcast rede ich mit Menschen, die ich nicht kenne, sondern zufällig treffe. Ich habe ein Schild, auf dem steht eine Stunde reden, Fragezeichen. Damit war ich in der Bremer City unterwegs, als Petra Lossau plötzlich auf mich zukam. Als sie 12 Jahre alt war, hat sie ihren Vater verloren.
Also es war auch eine dramatische Geschichte, weil mein Vater war mit einem Freund zusammen unterwegs. Die haben beide getrunken und sind dann in die Weser gefahren. Und mein Vater ist ertrunken. Und der andere Mann ist rausgekommen. Ja, es ist schon, ja, war schon ein ziemlicher Hammer.
Obwohl ihre Mutter später dann auch mal wieder neue Beziehungen hatte, einen Vaterersatz gab es für Petra Lossau und ihre 8 Geschwister nicht. Inzwischen ist die Erzieherin mit Mitte 60 in Rente, verdaut den Tod ihres Mannes vor 3 Jahren und ist optimistisch.
Ich habe einfach das Gefühl, dass jetzt nicht einfach so alles plätschert, sondern dass da irgendwie noch was vor mir liegt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl und manchmal morgens so aufzuwachen mit einem guten Gefühl. Ich bin lange, nachdem mein Mann gestorben ist, mit einem schlechten Gefühl aufgewacht.
Wie ein Pinsel geholfen hat, dieses schlechte Gefühl loszuwerden, welcher Vierbeiner bald eine Rolle spielen dürfte und was Petra Lossau über Investitionen in Kindertagespflege denkt, das erzählt sie jetzt hier in der ARD. Audiothek. Hallo, Petra Lossau.
Hallo.
Wir haben uns getroffen an einer sehr belebten Kreuzung in der Bremer Innenstadt zwischen Hauptbahnhof, Hillmannplatz und Sögeschwein.
Mhm.
Da ist auch so eine Grünanlage.
Viele und, Kastanien.
Genau. Und du hast doch mal umgedreht, hast du gesagt. Du hast das Schild gesehen und dein erster Gedanke war, oh, kenne ich doch.
Ja, genau. Mein erster Gedanke war, kenne ich. Und dann habe ich gedacht, nee, gehst vorbei. Und dann habe ich aber gedacht, ach, warum nicht? Kannst ja auch mal mutig sein und gehst drauf zu. So. Und dann habe ich es gemacht.
Schön. Ja. Und dann hast du auch sogar Zeit.
Ja, genau.
Zu der Zeit, wo wir hier das Studio haben.
Genau.
Von Bremen 2. Jetzt wäre ich ja fast geneigt, dich zu fragen, was es dir so gibt, warum du den Podcast gerne hörst, warum du eine Stunde reden magst.
Ich glaube, ich mag das sehr gerne, weil es einmal eine Situation ist, mit einer fremden Person zu sprechen. Und ja, ich glaube, es ist einfach, also für mich auch mal eine interessante Erfahrung, also sowas zu erleben, mit jemandem zu sprechen, der vielleicht auch mal ganz andere Fragen stellt, als die, die einem sonst so umgeben, die Freunde, Familie und Kollegen und so.
Ja. Bist du da eng verwoben, eng eingebettet?
Wo, mit Familie?
In so ein soziales System?
Ja, doch. Also ich habe sehr viele Freunde, ich habe eine große Familie und habe jetzt letztes Jahr aufgehört zu arbeiten.
Schön, oder?
Ja, sehr schön und war gerade vor Ostern nochmal in meiner Einrichtung. Ich habe eine Kita geleitet und habe mich dann sehr wohlgefühlt mit dem Gedanken, mir das angucken zu können und wieder nach Hause gehen zu können und meine Zeit genießen kann. So.
Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass es der richtige Zeitpunkt ist? Also, dass du auch merkst, du brauchst das auch? Also,
ja.
Oder du brauchst es nicht mehr arbeiten zu müssen?
Ja,
oder?
Ja, es ist auf alle Fälle der richtige Zeitpunkt gewesen. Also, mein Mann ist gestorben vor 3 Jahren und also wir hatten auch so eine Pflegephase und eine sehr intensive Zeit, auch mit meiner Tochter dann gemeinsam. Und da war es dann einfach so, dass ich, also auf der Arbeit, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Meine Kollegen waren auch alle unheimlich toll. Und es war aber auch so, dass ich merkte, so meine Kräfte lassen so langsam nach, beziehungsweise ich brauchte einfach auch mal wieder Luft so. Und gleichzeitig war es halt so, dass wir in der Kita die Situation hatten, umzubauen. Und dann habe ich für mich so gedacht, den großen Schwung mache ich noch mit.
Ja.
Und die Kollegen, die dann meine Stelle macht, die hat aber dann auch schon ein Stück weit das Sagen, also so eine Übergabe quasi. Und dann war das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt zu gehen. Also es war dann letztes Jahr im Februar, Anfang Februar bin ich gegangen. Und es war richtig gut, auch in den Frühling zu gehen. Also nicht in die Dunkelheit, sondern in den Frühling zu gehen. Und ich habe bis jetzt noch nicht einen Tag bereut. Ich bin nie irgendwie gelangweilt oder so. Das kenne ich gar nicht. Ich habe immer was zu tun für mich und ich lese unheimlich gerne, aber ich schaffe es kaum zu lesen, weil ich immer so viele andere Sachen auch mache.
Ja. Du hast mir jetzt genau das beantwortet, was ich mich nicht so direkt zu fragen hätte getraut, nämlich ob es von den Kräften her auch so war. Dass es eigentlich schon eine tolle Sache ist, dass es so geregelt ist, dass es ein gewisses Lebensalter gibt, in dem man dann auch nicht mehr berufstätig sein muss, wo dann eben dieses System mit der Rente eben so vorgesehen ist, weil der Mensch eben dann auch einfach nicht mehr so eine Maschine ist, in Anführungszeichen, ne? So,
genau.
So ein Leistungsbringer.
Ja. Also ich glaube, 66,5 war ja bei mir eigentlich die Zeit. Ich bin früher gegangen, ich war 63,5. Also ich glaube schon, wenn mein Mann nicht gestorben wäre oder wenn wir die Phase nicht gehabt hätten, hätte ich auch vielleicht noch ein bisschen länger gearbeitet. Aber andererseits ist einfach so, die Energien werden weniger und mir war einfach klar, ich möchte die auch für mich haben. Also ich möchte nicht nur noch von der Arbeit nach Hause kommen und irgendwie mich aufs Sofa legen und nur noch schlafen oder so.
Um wieder sondern, fit zu sein für den genau, nächsten genau, Einsatz. Genau,
sondern halt eben auch wirklich schöne Sachen machen. Also ja. Nichts Aufregendes, ja. Aber einfach leben. So,
ja.
Ne?
Mhm. Ja. Schöne Sachen sind, gehst du ins Café oder gehst du lieber ins Restaurant?
Also ich gehe auch mal ins Café, aber ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich gehe unheimlich gerne ins Theater. Ich gehe wahnsinnig gerne in die Glocke, also zu klassischen Konzerten, aber auch zu anderen Konzerten. Jetzt nächste Woche kommt Hermann van Veen, den wollte ich einmal in meinem Leben sehen. Und
warum
ja,
ist das wichtig für dich?
Ach, das ist einfach so jemand, der mich ja auch ein Leben lang begleitet. Und meine Tochter hat damals Jodokus Quack immer geliebt. Und dann ist das so, dass ich so gedacht habe, ich muss den einmal sehen. Das ist einfach, glaube ich, ein unheimlicher Menschenfreund. So. Und ja, solche Menschen mag ich sehr gerne.
Schön. Mhm. Und hast du alles schon verdauen können, was vor 3 Jahren war?
Nee.
Bist dabei noch?
Also ich denke mal, ich bin dabei. Also...
Du nimmst ja auch die Zeit, ne?
Ich nehme mir die Zeit und ich habe jetzt eigentlich so das Gefühl, dass es doch schon ganz gut verdaut ist so. Aber es gibt natürlich immer noch ganz viele Momente, wo auch eine große Trauer da ist. Und also einmal um meinen Mann, aber auch ein bisschen Selbstmitleid vielleicht oder so. Aber ich kann das ganz gut. Also ich habe jetzt gerade vor Ostern, habe ich mir Musik angemacht und habe dann gemerkt, das war so eine Musik, die ich immer auch gerne so... Ostern, glaube ich, tatsächlich sogar angemacht habe. José Feliciano, spanische Gitarre und so. Und dann habe ich da gesessen und habe geweint und habe dann aber auch so gedacht, okay, das ist total in Ordnung und darf sein. Und es war dann auch danach wieder gut.
Es also muss sogar, glaube ich, sein.
Genau,
ne? Es braucht seinen Platz.
Genau, ja.
Und das, damit es danach wieder gut sein kann.
Genau. Mhm.
Und ja. Wenn man immer den Platz nicht einräumt, weil man die Zeit nicht hat oder die Ruhe nicht hat, dann wird es auch nicht danach wieder gut, weil dann gibt es ja keinen danach, wenn man es nicht
genau, und so sehe ich das auch. Also ich lasse das immer sehr zu und ich konnte zum Beispiel immer unheimlich gut beim Autofahren weinen. Das war irgendwie immer so eine ganz gute Atmosphäre, schon immer, wenn irgendwas war. Ich habe auch vor Jahren mal eine Freundin begleitet beim Sterben oder mit mehreren Freunden haben wir sie begleitet und das war dann auch danach, war das so, immer wenn ich in diese Richtung gefahren bin, sie war im Hospiz und immer wenn ich in diese Richtung gefahren bin, dann fiel sie mir ein und dann habe ich ein bisschen geweint, 5 Minuten oder so und dann konnte ich wieder klar sehen und bin zur Arbeit weitergefahren. So, ne? Das war auch ganz schön, also ja, sich diesen Raum auch zu nehmen.
Stark, ja.
Ja.
Dann bist du fast was, so was wie eine Weinexpertin.
Nee, das würde ich nicht unbedingt sagen. Aber ich glaube, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch und ich kann sehr gut auch jetzt so nach vorne gucken. Ich habe immer das Gefühl, es passiert noch was in meinem Leben. Also jetzt nicht unbedingt ein Partner oder so, das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, es passiert noch Gutes. So, das ist sehr schön und ich habe aber auch über diese Jahre halt gemerkt, es muss alles da sein. Es muss halt eben auch das andere da sein. Und wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Das muss halt eben sein. So, ne? Und
es gibt ja auch den Vergleich, dass ein Auto so ein bisschen ist wie der Mutterleib, wo man als Embryo drin ist. Mhm, ne? Auch durch diese, ja, man wird ja auch geschaukelt. Genau, man ist geschützt, man ist für sich, also ein bisschen eingekapselt und durch die Unebenheiten der Straßen schaukelt man so ein bisschen hin und her. Ja.
Interessant, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Habe ich mal irgendwann gelesen. Ja. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du im Auto ganz besonders gut.
Ja, aber es ist natürlich auch, das ist eine Situation, du bist alleine und kannst das so laufen lassen. So. Und da lenkt nicht so viel ab. Also der Weg war mir immer klar, ich muss ja zur Arbeit, ne? Der Weg ist einfach klar und dann kann ich das laufen lassen. So. Ja. Also es ist dann ja nicht so, dass ich geschluchzt habe und irgendwie außer mir war, sondern halt eben so vor mich hin. So.
Liebe Petra Lossau, wir sind ja schon reif für die kleinen Fragen des Lebens. Mhm. Du kennst ja das Prozedere. Mhm. Du darfst dir die Dose erst dann nehmen, aufmachen und 3 Zettelchen auswählen.
Okay.
Die sind in sie formuliert. Du darfst sie ihnen so vorlesen, wie sie da stehen. Ja. Du darfst sie aber auch nach du umformulieren, wie du dich wohler
drei
fühlst.
3 Zettel.
Ja.
Wann klingelt morgens dein Wecker? Der klingelt gar nicht mehr. Das ist herrlich. Das ist das Allerschönste eigentlich. Dass
in der nachberuflichen Phase.
Ja. Ja, genau, dass ich einfach entscheiden kann, wann ich aufstehe. Und mein Wecker, weil oft, wenn was ist, dann ist das so gegen 8 oder so, dann macht er immer so ein kurzes Tick, also ne, da ist er so eingestellt und dann weiß ich, dass es so 8 ist. Meistens bin ich dann schon wach, aber ich genieße es dann auch sehr, so liegen bleiben zu können. Und manchmal lese ich dann auch ein bisschen, das ist auch göttlich. Und dann mache ich die Gardine auf und dann gucke ich raus und dann sehe ich die Vögel da draußen rumfliegen und so. Das ist einfach schön. Ich genieße es sehr.
Wann ging der Wecker früher, als du noch zur Kita musstest?
Na, da bin ich schon immer so 6:15, 6:30 aufgestanden. Hast du Angst vor grauen Haaren? Nein, ich habe keine Angst vor grauen Haaren. Du bist
naturblond.
Ich finde, ja, es ist so straßenköterblond. Ne? Also ich habe natürlich jetzt Farbe so drin.
So Strähnen.
Strähnen drin und das mag ich auch ganz gerne. Aber ich finde, es gibt wunderschöne Frauen mit grauen Haaren. Und ich glaube, wenn ich richtig graue Haare hätte, würde ich das auch lieben. Aber ich habe so einen Straßenköter und das wird nicht richtig grau. So. Und von daher, also ich habe da keine Angst vor.
Ich würde es eher als strohblond bezeichnen.
Ja.
Straßenköter klingt so komisch.
Naja, es ist schon dunkel, ne? Wenn du so guckst, dann ist es schon, ja genau, ich muss mal wieder hin. So, aber nein, Angst habe ich davon nicht. Ich habe keine Angst vorm Altern und nicht vor, also natürlich vorm Sterben und so, natürlich dann, aber auch nicht Angst, sondern das ist dann eher so, ja, ist nicht so was, was ich jetzt so haben möchte, ne? Mhm. So, aber gehört auch dazu. Also alt werden finde ich schon ganz gut, weil jung sterben ist einfach nicht schön.
Das ist eine gute Logik.
Ja.
Die verfängt. Und dann hat man eben das, was zum Altwerden dazu gehört, eben auch die grauen Haare. Und dann werden die mit erhobenem Haupt getragen.
Genau, ja.
Einverstanden, Petra, so machen wir das.
Ja. Die nächste Frage?
Sehr gerne.
Auf was könnten Sie im Alltag am ehesten verzichten? Ja, das ist natürlich klar. Das ist also auf Staub, auf Dreck, den man irgendwie immer in die Wohnung trägt. Da denke ich auch immer, das kann nicht sein. Ich lebe ja alleine jetzt und trotzdem ist da immer so viel Dreck. Ganz komisch. Also ja, ansonsten habe ich einen ganz wunderbaren Alltag, glaube ich, der mich auch zufrieden macht. Also da gibt es eigentlich nichts, worauf ich verzichten möchte.
Ja. Aber gibt es was sonst noch so an den schönen Dingen am unwichtigsten ist? Also wäre es der Kaffee? Oder ist der
am unwichtigsten?
Ja.
Nein, der ist absolut wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Das Erste, was ich morgens mache, ist halt eben den Kaffee aufsetzen, die Zeitung reinholen. Und das Ritual, das liebe ich schon sehr. Also früher war es, als ich gearbeitet habe, war es noch der Kaffee in der Kita. Da habe ich zu Hause nur einen Schluck Tee oder so getrunken. Und dann war halt eben da die erste Tasse toll, also der Geruch und so. Und jetzt ist halt eben zu Hause. Ich mache diese italienischen, wie heißen die noch? Die Drehkannen. Jedenfalls die italienische Art mit dem Druck.
So. Ja, und wo das Wasser sowieso von Zähnen rausspült.
Genau. Und das finde ich total toll. Ich mahle den Kaffee auch jeden Morgen dann frisch. Also.
Und was wäre verzichtbar von den schönen Dingen?
Von den schönen
Dingen? Wenn du eins streichen müsstest.
Wenn ich was streichen müsste. Ja, ich kann auf mein Frühstück verzichten. Also ich frühstück sowieso meistens erst um 1 oder so. Das ist mir sehr lieb und teuer, das Frühstück. Also das ist so die schönste Mahlzeit. Das ist schon immer so gewesen. Mein Mann war Musiker.
Was? Herzhaft, süß?
Herzhaft.
Okay.
Nie süß.
Morgens gleich.
Ja. Also oder eigentlich wann, am liebsten Käse. Du? Ja, mittags.
Mittags erst.
Ja, seitdem ich mir das einteilen kann, frühstücke ich eigentlich immer so zwischen 12 und 1 und also ich mache so dieses 16:8.
Und Intervallfasten.
Genau, und das bekommt mir ganz gut und dann ist es halt eben meistens mein Roggenbrot, was ich esse, aber natürlich auch gerne mal am Wochenende was anderes oder ich gehe auch gerne mal frühstücken, aber es ist immer herzhaft, am liebsten eigentlich Käse und Tomatenmozzarella oder irgendwie sowas und nicht süß. Ich koche gerne Marmelade ein, aber ich esse sie eigentlich nur mal nachmittags mit einem Joghurt oder sowas. Aber und verschenke sie gerne.
So zur Kaffee- und Kuchenzeit.
Mm, genau.
Als gut Tee.
Genau, ja.
Du hast eben gesagt, jetzt lebst du alleine. Waren dir seinerzeit, als du noch mit deinem Partner warst, mit deinem Mann, waren gemeinsame Mahlzeiten wichtig?
Ja. Und es war immer das Frühstück, das wichtig war. Also mein Mann hat studiert und war dann letzten Endes Sonderschullehrer und hat aber halt eben ganz viel Tanzmusik gemacht, um sich das Studium auch zu finanzieren und so. Und Tanzmusik ist ja wirklich was ganz Besonderes. Da muss man ja manchmal echt bis morgens um 5 irgendwie auch da sein, weil dann doch immer noch jemand wieder was hören will und so. Und ja, und dann hat er natürlich immer lange geschlafen und Rena und ich war, also meine Tochter hatte vorher schon was zu essen gekriegt, natürlich. Aber wir haben dann meistens so mittags rum, 12, 1 oder so, habe ich dann einen Kaffee gekocht und dann haben wir ihn geweckt und dann haben wir zusammen im Bett gesessen und haben ganz viel erzählt und das war einfach ein wunderschönes Ritual immer. Ja, und dann sind wir halt irgendwann an Frühstückstisch, ne? Und manchmal haben wir auch im Bett gefrühstückt und so.
Mit also frisch gekochten Eiern?
Auch am Wochenende, ja, auf alle Fälle. Mhm. Ja, das war sehr schön und das ist eigentlich auch die Mahlzeit, die mir eigentlich am wichtigsten ist.
Das Frühstück zur Mittagszeit.
Ja, genau.
Ist auch ein bisschen skurril.
Ja, ach, findest du? Finde ich eigentlich
gar nicht. Fast schon so ein Brunch.
Ja, aber es ist ein normales Frühstück. Also es ist einfach nur
herzhaft.
Später.
Ne? Also ich frühstücke nicht so gern herzhaft.
Nee, die meisten Menschen ja eher süß, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war in der Schwangerschaft, da habe ich eine Zeit lang Quark mit Pflaume gegessen, aber auch nur in der Schwangerschaft und dann nie wieder.
Und wenn er studiert hat und das Kind war dann auch schon da, dann warst du schon recht jung, Mutter?
Nein, ich war 33, als ich Mutter geworden bin. Mein Mann hat auch schon lange gearbeitet, der hat in Klubenhagen gearbeitet, im Waldheim mit erwachsenen Behinderten. Und hat dann halt eben das Studium irgendwann wieder aufgenommen, also hat er mal unterbrochen, war Gitarrist und hat in München auch Gitarre studiert und so und hat dann aber irgendwann sich überlegt, dass er doch nochmal das Studium zu Ende machen will. Ja, und dann hat er das Studium zu Ende gemacht. Das erste Jahr war ich zu Hause mit meiner Tochter und das zweite Jahr war er dann zu Hause. Und danach hat er dann halt eben sein Referendariat, also so. Und ja. dann ist er halt Lehrer geworden. Und dann hat es auch aufgehört mit der Tanzmusik. Dann hat er wieder mehr für Spaß und das, was er selber gerne an Musik macht, gemacht. Ne? So,
ja. Gibt es auch CDs von ihm?
Ja, die haben auch CDs aufgenommen und man kann ihn auch finden, wenn man weiß, wer er ist. Das war auch eine tolle Zeit, als er so Musik für Spaß auch gemacht hat.
Ja, wo er so in seinem Element war.
Mit seinen Freunden, genau, mit Freunden zusammen und so.
Und wann machst du sie an?
Wann ich sie anmache? Eigentlich selten. Weil er, also ich höre viel Musik, die er auch gerne gehört hat.
Ja.
Aber ich mache selten die Musik an, die er gemacht hat. Weiß ich gar nicht. Das ist, also ich habe die Stimme im Kopf, ich muss sie eigentlich nicht hören.
Ja.
So. Also ich habe die immer noch bei mir, so.
Ja, ja, das ist verständlich.
Ja.
Schön.
Aber grundsätzlich ist Musik halt eben auch so was Verbindendes gewesen, ne? So und aber am allerwichtigsten ist immer der Humor gewesen. Also ich glaube, in den habe ich mich auch als erstes verliebt und das war auch so das, was uns auch so verbunden hat. Wir haben einfach viel Spaß zusammen gehabt und
ja, cool.
Also nicht nur oberflächlichen Spaß, sondern halt eben, er hatte einen unheimlich guten Humor, hat Spaß gemacht. So.
Das hört sich für mich auch so an, dass weder er noch du, dass ihr so schwere Päckchen tragen müsst oder musstet.
Naja, weiß ich nicht, würde ich nicht sagen. Also
von eurer Herkunftsfamilie her?
Naja, also es ist schon so dieses Übliche, was viele Menschen in unserer Generation haben, dass wir so, denke ich mal, so Trauma nachtragen von unseren Eltern. Meine Mutter ist 45 aus Ostpreußen, mein Vater aus Westpreußen. Mein Vater ist dann ein Jahr im Heim untergekommen, hat dann erst seine Mutter wiedergefunden. Der war, glaube ich, sehr traumatisiert, hat dann auch ein bisschen mit Alkohol zu tun gehabt und so. Mein Vater ist gestorben, da war ich 12 und meine Mutter war alleine. Also ich habe 8 Geschwister.
Das sind viele.
Das sind viele, ja. Ich habe 8 Geschwister und meine Mutter war dann halt eben mit uns alleine und das war schon eine ganz schöne Herausforderung für sie. So, für uns war es, also als ich Kind war, war es nicht immer einfach, aber es war...
Was meinst du damit?
Naja, du bist halt immer nur eine von vielen. Ne? Mhm. Also ich musste auch unbedingt, ich bin in Pferden groß geworden, ich musste aus Pferden weg. Bremen hat mir sofort gefallen. Ich bin, also... absolut gerne in Bremen. Und es war einfach so, dass in Pferden immer, wo du hingekommen bist, war schon einer von den Lossos.
Egal an welcher Schule.
Genau.
Oder
ja, ach ja, kenne ich. Ja, ja, so. Oder wenn ich dann später als junge Frau irgendwie unterwegs war, ja, dann habe ich am nächsten Tag von meinem Bruder zu hören gekriegt, wo ich gewesen bin und so. Und ja, und das war dann irgendwann für mich einfach so, dass ich gedacht habe, ich muss da raus. Und trotzdem mag ich aber auch die Nähe zu meiner Familie. Ne?
Ja, schön. Also, und hattest du das Gefühl, du kriegst alles, was du brauchst als Kind? Oder würde man eher sagen, an manchen Punkten auch zu kurz gekommen?
Doch, ich glaube schon auch zu kurz gekommen. Also allein das Wirtschaftliche, es war schon so, dass das Geld immer knapp war. Und also ich weiß, dass wir manchmal so Butterbrot, also nicht Butter, sondern Margarinebrot mit Zucker gegessen haben und so. Und also es war schon auch ein Mangel. Aber andererseits halt eben hatten wir auch immer uns so. Und auch wenn man sich gegenseitig geärgert hat, wir hatten uns. Ne? Ja. Das war halt eben schon gut so.
Und da musstest du dir immer ein Zimmer teilen?
Aber natürlich. In der einen Wohnung, da gab es 4 Zimmer. Ein Wohnzimmer, ein Elternzimmer und 2 Kinderzimmer. Und wir Mädchen haben in einem Zimmer geschlafen und die Jungs haben in einem Zimmer geschlafen. Und
jetzt also habe ich, dass ihr ungefähr 4 Mädchen und auch 4 Jungs
ja,
wart.
Ja, genau. Also wir waren ja 9 insgesamt. Ne?
Und wo gab es dann einen mehr? Bei den Jungs oder bei den Mädchen?
Bei den Jungs. Also, okay. Ja.
Also ein Zimmer mit 5 Jungs und ein Zimmer mit 4 Mädchen.
Mhm. Also es ist so, dass...
Und hatte Mama dann manchmal einen Freund?
Später.
Okay.
Also mein Vater ist ja gestorben, 72, 73 ist er gestorben. 73 ist gestorben. Es hat dann schon ziemlich lange gedauert, bis sie dann wieder auch einen Freund hatte. Und da hatte sie auch 1, 2 Freunde.
Sag, so. Wie hast du das verarbeitet als 12-Jährige?
Weiß ich gar nicht, wie ich das verarbeitet habe. Ich glaube, es war auch hilfreich, dass wir alle zusammen waren, dass es uns so gab. Also es war auch eine dramatische Geschichte, weil mein Vater war mit einem Freund zusammen unterwegs. Die haben beide getrunken und sind dann mit dem Arbeitsbus, wollten sie losfahren und sind dann in die Weser gefahren. Und mein Vater ist ertrunken. Und der andere Mann ist rausgekommen. Und mein Vater soll hinten drin gesessen haben mit diesem Griff von dem VW-Bus so und mit irgendwas, was er wohl Scheibe einschlagen wollte oder so. Also so ist es überliefert. Und es konnte diesem anderen Mann aber nicht nachgewiesen werden, dass er gefahren ist. Also somit ist es unklar, wer ist gefahren. Und ich glaube aber, dieser Mann, ich sehe den noch heute vor mir bei der Beerdigung mit hochrotem Kopf, wie er da stand und also tief getroffen. Und ich glaube, selbst wenn er gefahren ist, der wird seines Lebens nicht mehr froh werden bei der Geschichte. So, ne?
Ja.
Aber für uns war das natürlich eine absolut tragische Geschichte. So. Und ja, es ist schon... War schon ein ziemlicher Hammer. So.
Da sind die beiden betrunken in die Weser gekracht.
Genau, ja. Ja, da kann man mal so durchatmen, ne? Ja. Ist lange her und also ich denke...
Und gab es dann später nochmal einen Moment, wo du dachtest, jetzt hätte ich gerne meinen Papa?
Ja, ich habe irgendwann eine Weiterbildung gemacht zur systemische Familienberaterin. Da musst du ja so Anteile auch machen, ne? So, und das war für mich auch sehr gut. Das war, glaube ich, auch ein sehr therapeutisch für mich. Und da habe ich mich dann nochmal von meinem Vater, von meinem toten Vater verabschiedet und so. Und irgendwann, also ich war selber schon Mutter, habe ich auch nachts in meinem Bett gelegen und habe so geweint, habe so um diesen Vater geweint. Also als erwachsene 35-jährige Frau oder so und habe einfach wahnsinnig geweint. So. Und natürlich hat er auch gefehlt, aber andererseits, wie gesagt, er hat auch getrunken und das war auch nicht immer so einfach. So, von daher ist es jetzt nicht so, dass ich einfach immer nur denke, ach, wäre er noch da oder so. Ne? Die Männer, die dann meine Mutter danach hatte, das waren auch leider keine Männer, die irgendwie ein Vaterersatz oder so waren. Oder wir waren da auch dann, glaube ich, alle schon zu alt, um den Vaterersatz zu kriegen. Aber es war schon prägend, das war schon eine besondere Zeit. So.
Aber du bist deinen Weg ja gegangen. Du hast deine Schule geschafft.
Ja. Auf alle Fälle, ja.
Du hast deine Ausbildung gemacht?
Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht.
Oder?
Ich bin Erzieherin geworden, hätte auch gerne noch studiert oder so, aber da war es dann halt eben auch so, das Finanzielle war irgendwie nicht so möglich. Also ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das überhaupt alles geschafft habe. Ich habe immer irgendwie gejobbt in Kneipen, in Schwimmbad und was weiß ich nicht, wie irgendwie immer gearbeitet, um mir mein Leben auch zu finanzieren, so. Ich bin auch letzten Endes ganz zufrieden mit meiner Entscheidung und dass ich das so gemacht habe, dass ich den Weg so gegangen bin. Ich habe allerdings auch 2-mal in meinem Leben so Situationen gehabt, wo auch alles hätte anders kommen können. Also einmal war mein Onkel aus Australien da. Der hat mir das so ein bisschen schmackhaft gemacht.
Der hatte eine Idee,
nach Australien zu gehen und so. Und dann hatte ich auch so gedacht, oh ja, könnte ich ja, da war ich gerade fertig mit der Schule. Und dann kriegte ich aber den Schulplatz in Bremen und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt halt eben die Sicherheit wählen und dann bin ich halt eben da geblieben. Und dann gab es noch mal einen Moment, als ich dann fertig war und das gab damals ja den Einstellungsstopp in Bremen. Also man kriegte keine volle Stelle, man konnte eigentlich von dem Geld eh nicht leben und so. Und da wollte ich eigentlich noch eine andere Ausbildung anfangen und habe dann aber auch wieder als schon alles, ich habe mir die Schule schon angeguckt in Oldenburg und da kriegte ich dann eine feste Stelle. Also es gab so
zweimal diese beinahe.
Genau. So einmal wäre es dann halt eben entweder Oldenburg, Berlin oder halt eben Australien. Und das finde ich ganz witzig, dass es so unterschiedliche, ja, also
Weichen.
Australien oder Berlin. Also ich meine, das ist ja, ne?
Schon ein Unterschied,
ja. Ist schon ein Unterschied, ja.
Aber warst du mal zu Besuch da?
In Australien? Nee. Manchmal werfe ich mir das ein bisschen vor, dass ich es mit meiner Mutter nicht gemacht habe. Also sie hatte nie das Bedürfnis, dahin zu gehen. Aber ich glaube, es wäre schön.
Das war ihr Bruder, oder?
Ja, es war ihr Bruder, den sie auch sehr geliebt hat. Und da war sie auch sehr traurig, als der damals nach Australien ausgewandert ist.
Aber sie hatte einfach nicht die Kohle, dahin zu fliegen.
Nee, das war auch, glaube ich, gar nicht, stand nicht auf dem Plan für sie so. Der ist auch alle paar Jahre gekommen, hat seine Familie auch mitgebracht. Seine eine Tochter hat auch ein halbes Jahr bei meiner Mutter dann gewohnt. Der ist jetzt letztes Jahr 94-jährig gestorben.
Hm. Wow.
Ja.
Und sag, war das normal? Darf ich das fragen?
Was war normal?
9 Kinder ist schon eher ungewöhnlich.
Ja, das ist ungewöhnlich, natürlich.
Die wurde bestimmt auch da schon komisch angeguckt.
Ja,
auch wenn
ja,
schon
natürlich.
Jahre
das war
ist.
Asozial. Das war ja echt, also so viele Kinder, wie kann man und so. Also mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch. Das hat eigentlich nie eine große Rolle gespielt, keine Ahnung. Auf alle Fälle dann als 64 die Pille. Für alle auch auf dem Markt war, da hörte der Kindersegen dann auch auf, Gott sei Dank, weil ich weiß nicht, ob meine Mutter noch mehr verkraftet hätte. Also meine älteste Schwester ist jetzt 72 und mein jüngster Bruder ist 61.
Du bist 64.
Ja, ne? Ich bin die siebte Kind.
Und ziemlich gegen Ende.
Ja, genau. Also das ist ja schon
über 10 Jahre nur verteilt.
Elf Jahre quasi, verteilt. Ne? Und da war auch noch 9 eine Fehlgeburt dazwischen.
Wow.
Ja, das ist schon.
Dann hatten die ein sehr intensives Liebesleben.
Ja, doch, ich glaube auch tatsächlich, dass die sich sehr angezogen haben, sage ich mal so.
Dann galtet ihr als asozial, aber das, darunter hast du nicht gelitten, das als Kind.
Doch,
hast du das
es war schon manchmal so, meine Freundin, da waren nur 2 Kinder und wenn ich bei denen war, dann war das immer alles so ordentlich und alles, ne, so ganz gesittet und bei uns war natürlich immer Lärm und also im Nachhinein weiß ich das unheimlich zu schätzen, aber das war natürlich im Vergleich und dann brachte meine Freundin auch, wenn sie zu uns gekommen ist, von ihrer Mutter geschmierte Brote mit, weil sie uns nicht auch noch belasten wollte oder so, das war natürlich auch nicht schön so und also es war schon so, dass man das so gemerkt hat, so, ne, aber ja, letzten Endes war es auch so, wir haben dann, ich glaube, 69 haben meine Eltern ein Haus gebaut und da waren auch ganz viele Kinder und dann spielte das eigentlich nicht mehr so eine große Rolle, ne? Und dann haben wir so schon früh immer Klicken gehabt, so, wo dann auch immer so 2, 3 eigene Geschwister dabei waren, aber auch andere Kinder so und war schon auch eine ganz tolle Zeit, aber man hat es schon auch zu spüren gekriegt. So. Meine Brüder, die waren unheimlich akzeptiert, weil das viele Fußballer waren und das war ja damals auch toll und ne, da waren alle im Verein und unterwegs und so.
Und ihr Mädels? Wofür wart ihr bekannt?
Also das weiß ich nicht, wofür wir bekannt waren, aber meine eine Schwester hat damals auch Fußball gespielt, richtig gut, schon als Kind und durfte dann so lange mitspielen, bis sie dann in die Pubertät kam. Und später haben wir dann zusammen mal auch Damenfußball gemacht. Ich konnte nie gut spielen, aber ich habe so gedacht, als ich aus der Schule raus war, du musst ein bisschen Sport machen. Und dann haben wir halt eben auch Fußball gespielt. So. Wir waren durchaus beliebt, das kann man nicht anders sagen. Also bei den älteren Freunden von meinen Geschwistern, die haben uns dann auch immer mit ins Freibad genommen und so hinten auf dem Gepäckträger drauf und so. Und Freunde waren eigentlich immer wichtig. Also auch nicht nur die eigenen, sondern dieser große Kreis von Menschen. So, ne? So wie jetzt eigentlich auch. Also
hat sich durchgezogen.
Ja.
Cool.
Ja.
Petra?
Ja?
Da ist der Koffer.
Ja?
Du darfst ihn aufmachen und dir eine Sache rausnehmen und sagen, warum es die Sache geworden ist.
Okay. Ich habe mir den Pinsel ausgewählt.
Ja, das ist so ein Malerpinsel, ne? Mit so einem ganz langen Stiel und relativ breit.
Ja. Also erstmal ist es so, dass ich diesen letzten Winter ganz viel in meinem Haus renoviert habe. Nicht ich alleine, ich hatte ganz viel Unterstützung. Alle Raufasertapeten sind ab. Viel Arbeit, kannst du dir vorstellen. Es ist jetzt alles weiß, alle Spuren von der Krankheit von meinem Mann. Also der ist viel gestürzt in der Phase, wo er zu Hause krank war. Das ist alles jetzt wieder beseitigt, das ist sehr schön. Also das ist so ein bisschen Neuanfang. Und ich male auch gerne. Also ich habe das in den letzten Jahren nicht mehr geschafft, nicht mehr gemacht. Aber ich habe es eigentlich, ich möchte es irgendwann mal wieder machen. Und auch gerne, also jetzt hier nicht so Wände, aber auch mit solchen großen Pinseln kann man schön große Sachen malen.
Hast du eine Vorlage oder malst du einfach abstrakt frei, was
einfach
dir in
Farben,
Sinn
Farben
kommt?
Farben, die ich dann mir aussuche und
Acrylfarbe.
Mit denen ich dann, ja, zum Beispiel, ja, die lässt sich am besten verarbeiten.
Und malst du dann ein Ding fertig oder malst du später weiter?
Wenn ich gemalt habe, habe ich das fertig gemacht. Und habe dann vielleicht am nächsten Tag nochmal drauf geguckt und gedacht, ah ja, da vielleicht nochmal. Also es ist wirklich eher eine Farbenzusammenstellung. Also es ist nichts Gegenständliches.
Genau, man erkennt da jetzt nicht irgendwas drauf.
Nö.
Und das sind deine Stimmung, deine Gefühle, die da?
Wahrscheinlich, ja. Also es ist, ich also habe dann immer gerne zum Beispiel Grün-Blau-Töne genommen oder auch Rot und Orange und ins Pinkige so ein bisschen. Und ja, das hat vielleicht auch was mit Stimmung dann zu tun. So. Aber es ist jetzt einfach auch schon sehr lange her, dass ich es gemacht habe. Ich würde es gerne mal wieder machen.
Ja, danke schön.
Ja, gerne.
Der Pinsel. Und hast du selbst entschieden, dass du renovieren willst? Oder haben das dir auch Leute empfohlen? Oder gab es so einen Punkt, wo du gespürt hast, es muss jetzt mal sein?
Also es ist so, dass in den Jahren der Krankheit, die mein Mann hatte, schon einfach sehr viel kaputt gegangen ist.
Was hatte er denn? Und magst du es sagen oder lieber nicht?
Ja, ich kann das sagen, aber das wird dir nichts sagen. Das ist PSP und das ist ein ganz komplizierter...
eine Abkürzung für was ganz Kompliziertes.
Genau, also so eine Nervengeschichte, die alles kaputt macht. Du kannst nicht mehr sprechen, du kannst nicht mehr essen.
So ähnlich wie ALS.
Ja, so in diese Richtung. Also so ganz schlimm und auch relativ schnell. Also es hat sich unheimlich schnell entwickelt. Die ersten Anzeichen waren, dass er hingefallen ist, ganz viel, auch mit dem Fahrrad und so, und auch in Schienen gelandet ist. Dann konnte er irgendwann nicht mehr gut gucken. Ja, und dann ging es immer weiter. Dann haben sie aber erst andere Krankheiten festgestellt, bis sie dann irgendwann mal auf diese gekommen sind.
Und weiß man die Ursache oder ist das?
Nee, das ist einfach,
kommt so.
Es gibt keine Ursache so. Und ob es dann letzten Endes diese Krankheit war, hätten sie auch nur feststellen können, wenn sie es nochmal aufschneiden. Und das wollte ich natürlich meiner Tochter auch gar nicht antun. So. Und wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Auf die Renovierung.
Ob du an so einem Punkt kamst, wo du gespürt hast, jetzt muss ich das machen. Oder ob das von außen eher kam,
genau,
dass Leute gesagt haben, renovier doch.
Das war schon in der Phase oft so ein Stau bei uns. So, die Dachterrasse ging kaputt und alles so. Und dann war es so, dass ich für mich das Gefühl hatte, als er dann gestorben war, nach dieser ganzen ersten Zeit, so dass ich so irgendwann das Gefühl hatte, ich muss heilen, also auch äußerlich heilen. So. Und da haben wir dann angefangen mit der Dachterrasse und also so aktiv irgendwie zu sein und alles wieder ein bisschen heile machen. So. Das war ganz schön.
Aber ist doch super, oder? Dass du das,
ja,
dass du das gespürt hast und dass du da sensibel genug warst, auf dich zu hören und dann dein Bedürfnis ernst nehmen konntest.
Genau. Ja, und ich habe auch wirklich richtig das Gefühl, dass das hilft, dass es gut tut, dass so Spuren, die halt eben nicht so gut waren, dass die jetzt nicht mehr zu sehen sind. So, ne? Weil es
was
gibt,
heißt das konkret? Spuren?
Naja, also das Geländer war kaputt gebrochen, weil er dagegen geknallt ist. An der Betonecke ist er immer gegengekommen, das ist alles abgebröckelt und an der Wand oder eine Tür ist mal aus den Angeln gerissen, weil er da so furchtbar gefallen ist. Also wirklich richtige Spuren. Also nicht Spuren im positiven Sinne, weil die hat er natürlich hinterlassen, die bleiben auch, die werde ich auch immer behalten. Aber diese Spuren von Krankheit, von es geht nur bergab, die wollte ich irgendwann nicht mehr sehen.
Ja.
So, das hat mir gut getan. Und ich habe jetzt wirklich nach 3 Jahren auch so das Gefühl, dass es so heilt, dass es, dass es gut ist.
Und die Zeit als pflegende Angehörige, Doppelbelastung, Job und Zuhause. Hast du da noch irgendwie eine Lehre draus gezogen, einen Tipp, eine Empfehlung, was, wo du Rückblick sagst, das und das sollte man bedenken, ist wichtig, muss man aufpassen?
Ich kann nur für mich sagen, dass es wichtig war, immer Schritt für Schritt zu gehen. Also nie ein Ende zu sehen oder nie zu sehen, da wird es landen oder so, sondern immer jeden Tag zu gucken, so was kriegen wir jetzt zusammen hin. Dann,
also sozusagen so eine innere Entspanntheit sich bewahren.
Ja, die Geduld dann auch zu haben so, ne, und immer Schritt für Schritt zu gehen, dann halt eben, was weiß ich nicht, am Anfang am Bett dann irgendwie so ein Gestänge, damit man besser aufstehen kann und dann irgendwann muss dann doch der Treppenlift, weil das Laufen nicht mehr geht. Und was am allerwichtigsten war, waren damals die Freunde, die uns einfach unheimlich mich begleitet haben, die immer da waren, wenn ich musste dann ja arbeiten. Und dann ist aber jemand gekommen und der hat mit ihm Kaffee getrunken. Und in der ersten Zeit, als er noch laufen konnte, sind sie mit ihm gelaufen. Und dann hat er sich auch, der war sehr aktiv und wollte auch immer gerne Fahrrad fahren und so. Und hatte dann sich so ein Liegerad gekauft. Und dann sind die Freunde gekommen, sind mit ihm Fahrrad gefahren, sind dann irgendwie in den Garten und haben da gegrillt. Und später dann, als es irgendwann nicht mehr ging, habe ich mich auch mit seinem engsten Freund beraten und habe gesagt, ich kann nicht mehr und so ist die Situation. Und dann haben wir zusammen mit ihm auch das Gespräch geführt, dass das halt eben besser ist, wenn er halt eben in einer Pflegeeinrichtung untergebracht wird. Und für mich war es einfach total wichtig, immer Freunde zu haben. Immer so, also natürlich meine Tochter auch sowieso, ne? Die war ja immer neben mir. Aber besonders halt eben die Freunde, weil die hier in Bremen waren so und oder sind. Sich Menschen ranholen, die bei einem sind. Das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste.
Und das ist kann der Tipp, ich nur, die Empfehlung.
Ja, das kann ich einfach nur sagen. Offen zu sein, also auch nicht irgendwas zu verschweigen oder irgendwas zu verheimlichen oder so, sondern offen mit sich und mit dem umgehen und Leute reinlassen.
Ja. Ne? So. Ja. Und hast du eine Tochter, weil du zu viele Kinder sonst um dich rum hattest oder auch weil du so viele Geschwister hattest? Oder?
Ich weiß es gar nicht. Ja. Also für mich war einfach klar, ich möchte ein Kind haben. Und wir haben es beide, also mein Mann wollte zuerst keine Kinder, in diese Welt kann man keine Kinder setzen und so. Dann hat er aber irgendwann von sich aus, hat er sich dann auch entschieden so. Und dann war es auch toll und dann haben wir halt eben gemeinsam entschieden, wir machen das so, ich ein Jahr, du ein Jahr und so. Und dann war es irgendwann so, ich hatte auch einen Kaiserschnitt und das war alles nicht so glücklich. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe versagt. Ich glaube, darüber ist es dann auch nicht mehr dazu gekommen, dass wir noch einen Kinderwunsch hatten. So. Und es war natürlich auch, das Leben war auch so eingerichtet, halt eben Holly hat immer noch Tanzmusik gemacht und hat auch so noch gearbeitet, ich habe gearbeitet. Also wir haben irgendwie viel gearbeitet.
Viel mehr Raum wäre nicht gewesen.
So. Ja, genau. Und natürlich im Nachhinein denke ich manchmal, es wäre schön, noch irgendwie ein Geschwisterkind gehabt zu haben für meine Tochter. Andererseits denke ich aber auch, ich kenne so viele Menschen, wo auch so gerade nur zwei sind oder so, die auch gar nicht gut miteinander sein können. Mhm. Und von daher denke ich, jeder hat sein eigenes Schicksal oder seine eigene Idee und so. Irgendwie.
So wie es ist, ist es gut.
Genau, so wie es ist, ist es gut. Was uns da eben auch wichtig war, waren immer die Freunde, also die Kinder von unseren Freunden und die haben auch ein sehr enges Band miteinander und die Cousins und Cousinen, dass die auch einen guten Draht zueinander haben, dass die sich später auch mal irgendwie stützen können oder so.
Gab es so einen regelmäßigen Termin, wo sich die neuen Geschwister getroffen haben? Alle zwei Jahre oder?
Wir treffen uns eigentlich bei fast jedem Geburtstag immer noch. Also es gibt auch mal, dass einer sagt, ich möchte dieses Jahr nicht feiern, aber also bei mir, ich feiere immer, also es kommen dann auch nicht immer alle acht, aber es kommt immer, weiß nicht, fünf, sechs oder so sind dann da. Und
Wahnsinn.
Also ja, wir treffen uns alle.
Ihr habt einen engen Kontakt.
Ja, doch, wir haben einen guten Kontakt. Und meine Mutter ist ja vor 8 Jahren gestorben und die hat am 3. Dezember Geburtstag. Da gab es dann immer bei ihr Erdbeerbowle und Kartoffelsalat. Und jetzt mache ich immer den Kartoffelsalat und mein einer Bruder macht dann immer die Erdbeerbowle. Und dann treffen wir uns bei meinem Bruder, weil der auch eine schöne große Küche hat und so. Und das ist immer nett. Und da kommen aber auch nur die, die Lust haben. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass es heißt, du musst da jetzt hin.
Das ist keine Pflichtgeschichte.
Und das ist eigentlich immer ganz schön. So. Mal gucken, wie lange wir es noch machen. Doch, wir haben einen sehr guten Kontakt.
Petra, das mit der, also dass du beruflich Nikita geleitet hast. Das bringt mich nochmal dazu, dich zu fragen, wie du das Ganze siehst mit der aktuellen Situation von Kindertagespflege, von Schulen, von Ausfällen, Engpässen.
Also ich kann nur sagen, dass ich persönlich für mich ganz froh bin, dass ich da jetzt raus bin.
Das glaube ich dir.
Dass ich das nicht mehr mit verantworten muss. Also gerade die Situation, dass Menschen in die Kitas gehen, die überhaupt nicht ausgebildet sind. Natürlich gibt es immer einen Glücksfall, dass es eine Person gibt, die das irgendwie von Natur aus wunderbar macht. Aber in der Regel brauchen Menschen einfach ganz viel Ausbildung, damit sie mit Kindern oder gerecht auch mit den Kindern umgehen können und denen gerecht werden können. So. Schule ist natürlich ähnlich. Also das ist ja auch eine Oberkatastrophe, was da ist. Und ich finde, ja, da hat auch gerade Bremen einfach viel zu lange gepennt und ich meine, sie haben immer alle gesagt, sie tun und sie haben ja auch was getan, aber in meinen Augen auch von einer Haltung ganz oben herab in die Schulen und nie richtig gesehen, was die Schulen eigentlich machen. Also wir sind ja seit ein paar Jahren auch mit Bildung zusammen, also ein Ressort. Und dadurch hat sich eigentlich unsere Situation in meinen Augen nur verschlechtert.
Dass Kinder und Bildung jetzt zusammengefasst
war. Ja, genau. So, weil dadurch die Kita eigentlich immer weniger gesehen wird und Bildung einfach von einem Niveau aus angeguckt wird, was gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, aber ich habe in Teneva gearbeitet, in Hemelingen gearbeitet, in Grüppelingen gearbeitet. Und,
das sind alles Stadtteile, wo es schon eher brennpunktig ist.
Genau, Huchting war halt eben, da war ich zuletzt. Es muss doch eigentlich allen Menschen klar sein, dass man da Geld reinstecken muss, wenn es so viele Kinder gibt, die nicht sprechen können, die von zu Hause nicht wissen, was man braucht, was man mitnehmen muss, was man braucht, um ins Leben zu gehen. So, ich will das nicht abwertend sagen, sondern ich weiß einfach, dass in vielen Ländern, aus denen die Kinder kommen, Bildung anders verstanden wird oder Schule auch anders verstanden wird. Und das sind alles so Sachen, die man den Eltern auch nahebringen sollte. Und ich meine, wir machen jetzt einen Hundeführerschein, um einen Hund irgendwie halten zu dürfen. Und,
aber Kinder darf jeder.
Aber Kinder darf jeder, genau. Und also wie gesagt, ich persönlich bin einfach ganz froh, dass ich da nicht mehr mitspielen muss, weil das wäre mir ganz bitter. Und wir haben es immer in den Jahren geschafft, glaube ich, in unserem Haus, also in unserer Kita, tolle Leute zu haben, tolle Menschen zu haben und mit denen zu arbeiten, so dass sie auch immer eine gute Haltung den Kindern gegenüber hatten. Und mussten leider ganz oft an der Politik merken, da hapert's, ne?
Gibt es Dinge aus deinem Berufsleben, die besonders herausfordernd waren?
Jetzt in Bezug auf Kinder oder auf...
Ja, auf das, ja, auf das Chefinsein für so eine Einrichtung.
Ja, also wir haben relativ viele Kinder auch fremdplatzieren müssen damals.
Das heißt, das
ist schon länger her, Gott sei Dank.
Woanders hin müssen, in einem anderen Stadtteil oder weiter weg?
Nee, dass sie rausgenommen werden aus der Familie, also wenn Drogen im Spiel waren oder so, ne? Und natürlich gab es auch mal sexuelle Übergriffe von Kindern. Mit anderen Kindern habe ich, also... Ja, das ist halt auch immer wieder so ein Gummiband, ne? Also
ist das so, was ist normal? Jahr oder einmal im Jahr?
Nee, weniger. Also das ist immer die Frage, wo fängt was an, wo hört was auf?
Wo ist es noch ein Doktorspiel,
genau,
und wo ist es
genau
übergriffig?
So. Und aber es gibt jetzt seit einigen Jahren ein unheimlich gutes Kinderschutzkonzept. Und das ist wahrscheinlich auch noch nicht in allen Köpfen angekommen, aber das gibt es, mit sehr viel Aufwand betrieben, mit sehr vielen Fachleuten dabei und so. Und wenn danach gearbeitet wird, dann ist das auch gut. Aber natürlich ist es wahrscheinlich dann auch einfacher, mal ein Auge abzuwenden und nicht so genau hinzugucken. Aber ich glaube, in der Regel sind eigentlich alle sehr sensibilisiert. Und also wir haben zum Beispiel immer regelmäßig mit Schattenriss zusammengearbeitet.
Das ist so ein Verein, ne? Der sich
ja,
mit
Mädchen,
solche Belange,
genau, kümmert. Und dann das Jungenbüro. Und also, ne, also es gibt so, was ganz, ganz wichtig ist in der sozialen Arbeit ist tatsächlich die Vernetzung und das halt eben offen mit bestimmten Sachen umzugehen. Also nicht offen in so einer großen Gruppe von Übergriffen zu sprechen, das meine ich nicht. Aber halt eben die Kontakte zu pflegen mit den ganzen Institutionen, um halt eben, wenn du eine Frage hast, wenn es ein Problem gibt, dass du genau weißt, an denen kann ich mich wenden und vertrauensvoll wenden.
Ja.
Und ich glaube, alle Menschen, die mit Kindern arbeiten, müssen einfach eine bestimmte Reife haben, müssen eine bestimmte Haltung haben. Und da, denke ich, muss man auch genauer hingucken.
Jetzt sind wir reif für die großen Fragen des Lebens.
Oh, die gibt's auch noch.
Liebe Petra, ja. Du darfst wieder drei Zettelchen auswählen.
Aha. Welche Rolle spielt Zufall in deinem Leben? Ja, ob es der Zufall ist, ja, habe ich dir vorhin erzählt. Die Frage, ob ich nach Australien gehe oder nach Berlin oder so.
Ja gut, aber das war ja eine Entscheidung. Klar, es gab die Gelegenheit und dann kam zufällig das andere.
Ja.
Hat dann funktioniert.
Genau, so. Ja.
Hätte das nicht funktioniert, wärst du gegangen.
Ja.
Ja, das verstehe ich, was du meinst.
Also Zufall, weiß ich nicht, was Zufall ist. Also ich versuche halt eben, mich nicht so zu verplanen, sodass ich auch Zufall zulassen kann. Das finde ich sehr angenehm. Also, dass mir manchmal Dinge passieren, die ich so nicht geplant habe oder so, was ich dann ganz schön finde. Also, ne?
Das finde ich einen guten Ansatz, ja. Also du gibst dem Zufall Raum. Ein Zufall ist was Unerwartetes, Unverhofftes, was einem widerfährt. Ja.
Ich glaube schon, dass der Zufall eine große Rolle spielt. Wie gesagt, weil also ich habe schon auch Bedürfnis nach Sicherheit, das schon, aber ich glaube, ich lasse ganz viel zu. Ja. Und das finde ich auch gut. Also das
bereichert dich.
Ja, bereichert mich sehr. Ja.
Ist auch ein Bedürfnis danach.
Ja.
Nach ein bisschen.
Ja, so dass ich abends dann mal nach Hause gehe und sage, oh Mensch, das war aber jetzt.
Sonst wärst du auch nicht zum Podcast
gekommen. Das war doll.
Sonst wäre auch eine Stunde reden für dich.
Ja, nichts. Genau. Wenn Ihr Leben eine Leiter ist, auf welcher Sprosse stehen Sie? Auf welcher Sprosse stehe ich? Das finde ich schwierig. Erstmal ist die Frage, was für eine Leiter ist das?
Stehe ich da unten. Gut?
Ja, 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 habe ich schon verstanden. Aber
ist dann oben das Lebensalter und unten?
Genau, also das ist
ich nicht.
Die weiß ich auch nicht, was es ist. Also ich habe das Gefühl mitten.
Oder ist es die Erfolgsleiter?
Erfolg war mir eigentlich nie wichtig. Also ich glaube, ich bin so in der Mitte.
Ja.
In der Mitte und da fühle ich mich ganz wohl, weil ich kann auch nach oben. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, da wartet noch was auf mich, was auch immer es ist. Ja, also ist noch Luft nach oben.
Ja.
Wann sind Sie verführt worden im Leben? Zu was bin ich verführt worden? Ich weiß gar nicht, ob ich richtig verführt wurde oder ob ich auch immer mitgeführt habe. Also ich glaube schon, dass die Liebe zu meinem Mann, das war die größte Verführung, also in seine Welt halt eben auch so. Und ja, also das ist, glaube ich, die größte Verführung. Ja, wahrscheinlich fallen mir irgendwann noch ganz viele andere Dinge ein, aber nee, das ist so.
Eine andere Welt im Sinne von, er hatte keine 8 Geschwister vermutlich.
Naja, er hatte eine Schwester, er war halt eben einfach, ja, Musiker. Also, wobei, wie gesagt, mein Vater war auch Schlagzeuger. Also, irgendwas war dann schon auch so da, was mich da auch so wahrscheinlich hingezogen hat. In meiner Familie sind mehrere Musiker. Aber das war auch gar nicht so das, was mich verführt hat. Verführt hat mich eigentlich wirklich sein Humor. Also, diese Art, so das Leben zu nehmen und manchmal einfach, das fehlt mir ja total. So, wenn du jetzt irgendwas sagst, dann kann ich gar nicht spontan sein. Dann fallen mir danach, das hättest du doch sagen können oder so. Und bei ihm ist das so, der hat so oft so auf den Punkt dann genau irgendwie einen Satz gesagt und der hat dann gesessen. So. Und das war einfach toll. Das war so verbindend auch, ne? Also nicht nur für mich, sondern so für die Menschen, die wir da so zusammen waren. Und ja, der Schön. Hat mich verführt. Ja.
Hat er mal was ganz Verrücktes auch gemacht? Eine Ballonfahrt.
Nee, um Himmels Willen, er hatte ja Höhenangst.
Ja, stimmt. Vorher wusste
Nein, das Verrückte war eigentlich dann immer Fahrradfahren. Also das war ja auch nicht verrückt, aber das haben wir sehr gerne
Richtig
zusammen
schöne,
gemacht.
Ausgiebige Touren.
Ja, wir sind einmal
mit Übernachtung irgendwo.
Ja, wir sind einmal von München aus in die Schweiz gefahren mit dem Fahrrad und so. Und das hätten wir mal viel öfter machen sollen, haben wir dann nicht geschafft. So kleinere Touren, ne, so irgendwie, was weiß ich nicht, mal so 50 Kilometer oder so. Das haben wir irgendwie gerne gemacht. Und das hat er einfach sehr gern gemacht. Fahrradfahren war seins.
Jetzt bin ich noch versucht zu fragen, Petra, woher das kommt. Und also woher es kommt, kann ich mir vorstellen. Aber was dein Wunsch wäre, würde ich gern fragen. Du hast jetzt öfters angesprochen, dass du glaubst, da kommt noch irgendwas. Irgendwas passiert da noch, irgendwas wartet auf dich, irgendwas. Mhm. Ist es, dass du auf irgendein Open-Air-Konzert gehst von großen Künstlern mit ein paar Freunden? Oder ist es eher eine große Reise oder ist es ein Buch, das du liest, was dir einen neuen Horizont erschließt oder?
Also
oder meinst du irgendwie ein neues Hobby, dass du jetzt nochmal irgendwie in den Chor gehst und mit Singen anfängst oder?
Ja, also es gibt schon etliche Sachen, wo ich so denke, nee, das wird mir nicht passieren. Und was du so sagst, so auf ein großes Konzert oder so, ich gehe gerne auf Konzert, das mache ich auch alles regelmäßig. Nein, ich glaube eher, da wird noch was passieren in meinem Leben, wo ich nicht gedacht hätte, dass es passiert. So. Und das kann halt eben wirklich unter Umständen ein besonderes Hobby sein oder eine Leidenschaft für irgendwas. Also ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, dass ich in die Hospizarbeit gehe, wenn ich mal Zeit habe. Ne? Weil ich so, das fand ich einfach spannend und einfach sehr unterbelichtet in unserer Gesellschaft. Und habe lange gedacht, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das. Das habe ich aber über die Begleitung von meiner Freundin und meine Mutter ist gestorben und mein Mann und so weiter. Und da habe ich so gedacht, nee, das ist im Moment nicht mein Thema. Das geht nicht, das kann ich im Moment nicht. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass es nochmal ein Thema, vielleicht ist es auch ein Partner, keine Ahnung. Mhm. Ne? Also, aber irgendwas oder das, was weiß ich nicht, jetzt habe ich ja dieses große Haus, dass ich dann doch nochmal sage, das ist mir zu groß und ich will jetzt was anderes und woanders oder so. Also ich glaube eher...
Ziehst du an die Weser in Neubau in die, mit Fahrstuhl?
Ja, das an die Weser wäre natürlich super. Zum Beispiel eine, so eine ganz kleine Sache ist, meine Tochter bekommt ihren rumänischen Tierschutzhund. Das ist zum Beispiel schon mal was, was ich nie gewollt habe und mich aber jetzt drauf einlasse und sie da unterstütze. Das ist jetzt aber was Kleines so, aber so in der Art. Also irgendwas, ja, wo ich immer gedacht habe, du nie, das wirst du nie machen. Und wer weiß, vielleicht fahre ich doch nochmal nach Australien. Ich kann dir das jetzt nicht sagen, was
den,
es sein
den
wird.
Den Wunsch hast du nicht, aber du weißt nun, dass da was kommt.
Genau, ich habe einfach das Gefühl, dass jetzt nicht einfach so alles plätschert, sondern dass da irgendwie noch was vor mir liegt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und manchmal morgens so aufzuwachen mit einem guten Gefühl. Ich bin lange, nachdem mein Mann gestorben ist, mit einem schlechten Gefühl aufgewacht. Also das so...
Des Verlusts.
Ja, so, aber konnte das gar nicht richtig als Verlust benennen, sondern es war halt eben ein Schmerz. So. Mhm. Und und jetzt ist es halt eben ganz oft so, dass ich so eher so denke.
Es juckt so ein bisschen
ja,
in den Fingern.
Genau, da wartet noch was auf mich. So,
ja, schön.
Ne? Ja.
Und gibt es jetzt feste Sachen in der Woche? Feste Termine oder eigentlich fast gar nichts?
In der Woche gibt es meinen Sport eigentlich einmal in der Woche. Und
was machst du?
Ansonsten Aquafit. Ansonsten gibt es so nicht feste Termine, aber es gibt einmal im Monat Doppelkopf, dann noch einen anderen Doppelkopf, dann gibt es eine Rentnerfrühstücksgruppe, dann gibt es eine Rentnerkneipegruppe. Also es gibt so durchaus viele regelmäßige Sachen.
Sachen,
aber nicht auf eine Woche oder so bezogen. Und dafür fühle ich mich auch noch nicht reif genug. Also es gibt ja viele, die dann irgendwie sagen, oh, ich will ein Ehrenamt oder dieses oder so.
Die Belastbarkeit ist noch nicht wieder da.
Nee, und also auch nicht nur Belastbarkeit, sondern auch einfach noch nicht die Lust, so. Mhm. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich kann noch mehr Zeit gebrauchen.
Ja, du holst viel nach.
Ja, genau.
An Me-Time.
Ja, genau. Ich habe nur so viele Bücher zu lesen und ich lese ja so gerne und ich schaffe so wenig. Und so von daher, da muss einfach noch viel Zeit ins Land gehen, bevor ich wirklich eine neue Aufgabe brauche oder so. Naja, und jetzt ist ja erstmal der Hund auch die Aufgabe. Ja.
Wenn du so einen Strich ziehst, Petra, wie bringst du es auf den Punkt? Wie fasst du es zusammen? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens ist einfach eine große Zusammensetzung von ganz viel Kleinem, von ganz viel Wichtigem und Unwichtigem und Großen und Kleinen. Und es ist eigentlich, ich kann das nicht groß zusammenfassen. Also ich glaube, ich habe sehr viel erlebt und ich glaube, ich habe sehr viel gegeben in meinem Leben. Und das mache ich auch total gerne. Aber ich nehme auch gerne und ich meine nicht, dass Geben und Nehmen so 100% immer gleich sein muss, sondern dass so ein Stück Vertrauen dazu gehört. Und ich glaube, das ist so meins, das Geben und Nehmen und Dasein. Und ja, früher hat man das vielleicht auch so Helfersyndrom genannt oder so. Ich glaube nicht, dass es ein Syndrom ist, sondern dass es einfach gut und gesund ist, sich gegenseitig irgendwie zu helfen und da zu sein. So.
Und das bettet ja auch dieses Freundschaftsthema ein, dieses Gemeinschaftsding, was wir schon ganz am Anfang dieses Gesprächs hatten und so schließt sich der Kreis.
Genau. Als mein Mann gestorben ist, da habe ich eine Rede gehalten, meine Tochter auch. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, dass, und so meine ich das auch wirklich, Familie sind zu Freunden geworden und Freunde sind zur Familie geworden. Und das ist so, das ist für mich auch wirklich, das meine ich auch ernst. Also, dass das so wirklich so, es geht nicht nur die Blutsverwandtschaft, sondern die Herzensverwandtschaft.
Schön, danke, dass du mit deinem Herz dabei warst bei Eine Stunde Reden, dass du dich eingelassen hast, dass du umgedreht bist, zurückgekommen bist zu dem Schildchen und gesagt hast, du hast, glaube ich, ich möchte gerne mitmachen, hast du, glaube ich, wortwörtlich gesagt.
Glaube, ja,
ne? Ja. Ich bin gerne dabei und ich fand das ganz, ganz warm, diese Stunde. Die war sehr warm. Ich habe viel Wärme gespürt.
Mhm.
So, wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge Trotz Krise zur Architektin. Das ist die Geschichte von Anna-Katharina Buse. Die hatte auch eine enge Verbundenheit mit einem Geschwisterkind, mit ihrer Zwillingsschwester. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Liebe erzählt ist ein Podcast, in dem es um Beziehungen geht. Gute Paarbeziehungen sind keine Selbstverständlichkeit. Aber warum eigentlich nicht? Das fragt sich Laila. Mitte 40 steht vor dem Scherbenhaufen ihrer Ehe. In ihrer Verzweiflung macht sie sich auf die Reise, will wissen, was ist das Geheimnis gelingender Beziehungen, lernt 5 außergewöhnliche Paare kennen. Paare, die trotz Hindernissen ihre große Liebe gefunden haben und bei denen Beziehung tatsächlich funktioniert. Wer mehr hören möchte, Liebe erzählt in der ARD Audiothek.